Wölferadio, der VfL-Podcast mit Dennis Lindner.
Und damit auch von mir herzlich willkommen beim VfL Wolfsburg in der Saison 25-26, der Saison, die unseren 80. Geburtstag mit sich bringen wird und die schon mal ganz gut gestartet ist. Zwei Spiele gab es bisher, eins im Pokal, eins in der Liga. Beide wurden gewonnen und gerade das in der Liga schauen wir uns ein bisschen an, schauen voraus auf das Spiel gegen Mainz und alles, was es sonst noch so rund um unseren VfL gibt.
Wölferadio. Rückblick.
3:1 ging es aus. Unser Bundesliga-Auftaktspiel beim FC Heidenheim. Und das war ein sehr, sehr schönes Spiel, das wir da sehen konnten. Wir schauen uns das gleich mal ein bisschen im Detail an, schauen erstmal auf die Aufstellung. Bei den Gastgebern aus Heidenheim erwähnenswert eigentlich nur, dass sie einen neuen Torwart haben, Dian Radmai, den sie sich aus Dortmund geliehen haben. Dazu möchte ich noch auf Tim Siersleben hinweisen, unseren ehemaligen Jugendspieler, der da aufläuft. Auf unserer Seite, wie angekündigt von Herrn Simonis, Viererkette, bei der sich allerdings Joachim Mehle verletzt hat, sodass mit Fischer und Zehnter zwei sehr junge deutsche Außenverteidiger angetreten sind. Moritz Jens ersetzt den für die Hinrunde ausfallenden Dennis Wawro. Gibt es gar nicht so viele Überraschungen. Kulirakis bildet zusammen mit Jens, wie gesagt, die Innenverteidigung davor, räumen Vini Sousa und Maxi Arnold ordentlich auf. Lovro Meier gibt so ein bisschen den Freigeist hinter Jenan Pjecinovic und über die Außen probieren Skov Olsen und Patrick Wimmer. Auf der Bank sitzen Müller, Angeli, Odogu, Benze Dardai und Jonas Wind, der wieder fit ist, weitestgehend zumindest fit genug für die Spiel. Dazu sitzen da natürlich noch die später eingewechselten Matthias Wornberg, Moa Mura, Yannick Gerhardt und Václav Černý. Buntes Team, großes Team, das wir da haben, aber ich glaube, das werden wir für die Saison brauchen. Aber das Spiel beginnt gleich relativ gut. Dritte Minute, der erste Angriff und gleich der erste richtige Abschluss. Zehnter beginnt. Gewinnt den Ball im Strafraum, spielt direkt zu Pjecinovic und der ist ein bisschen überhastet und schießt rechts am Tor vorbei mit links. Das hätte es schon sein können und es hätte ihm, glaube ich, auch gut getan. Er hat zwar jetzt im Pokal dreimal getroffen, aber dieses verdammige erste Bundesliga-Tor fehlt ihm immer noch. Da arbeitet er dran. Wer auch an etwas arbeitet, ist der Torwart der Heidenheimer, den ich gerade ja erwähnt habe. Fünfte Minute, Wimmer. Er läuft ein unsauberes Rückspiel von Tim Siersleben. Der Torwart kann ihn nicht erreichen oder doch, ihn kann er erreichen, den Ball aber nicht. Trifft ihn mit der offenen Sohle auf den Knöchel. Ich habe noch keine gute Begründung gehört, warum das nur eine gelbe Karte ist. Ich glaube, das ist so ein klassischer Fall von der Schiedsrichter traut sich so früh nicht, eine rote Karte zu geben. Aber in dem Fall wäre es halt einfach angebracht gewesen. Wimmer wäre durch gewesen. Der Schiri hat sich dann damit rausgeredet mit der Ball. Er hätte den Ball nicht laufen können, weil er ihn ein bisschen nach rechts rausgespielt hat. Nun gut, das hat er auch deswegen gemacht, weil er, wenn er gerade ausgelaufen wäre, heute noch wahrscheinlich auf der Suche nach seinem Innenband wäre. Also finde ich schlecht, Fingerspitzengefühl hin oder her. Das war, glaube ich, in die falsche Richtung. Allgemein fällt auf, dass der VfL ziemlich überlegen ist. Eine gute Struktur ist zu sehen. Es ist noch nicht alles Gold, was glänzt, wie man so schön sagt. Es braucht noch ein bisschen, bis das alles ineinander greift. Aber ich finde, das macht schon mal sehr, sehr, einen sehr, sehr guten Eindruck, einfach die ersten zwei Spiele. Klar, das 9-0 kann man nicht so richtig greifen, aber hier gefällt es mir auch. Man baut sehr schön auf. Mit Sousa und Arnold hat man halt so ein defensives Mittelfeld. Da hat, glaube ich, wirklich gar kein Gegner Bock, gegenzuspielen, weil das ist, die beiden wissen sehr genau, wie man das Tempo verlagert, wie man auch mal, ich sag mal, den Fuß dahin hält, wo es weh tut, damit man den Ball kriegt und das funktioniert. In diesem Spiel finde ich sehr, sehr gut. Die beiden ergänzen sich schön, wenn man jetzt abwartet, dass sie das jetzt noch so 5, 6, 7 Spiele machen. Ich glaube, dann haben wir da genau das, was wir immer wollten. Eine Ergänzung zu Max Arnold, der ihm ein bisschen den Rücken frei hält und die Freiheit nach vorne gibt, der selbst aber auch jetzt kein Holzfuß ist, der den Ball nur wegschießen kann. 20. Minute, dann wird's endlich zählbar. Skov Olsen bekommt den Pass von Wimmer, der ihn da schön freispielt am rechten Strafraum-Eck. Skov Olsen macht so eine kleine Bewegung in die Mitte und schießt so aus 17, 18 Metern einen wahnsinnig schönen Schlenzer ins lange Eck. Ramay fliegt vergebens vorbei. Da hätte er auch eine rote Karte nichts dran geändert. Ich werde da noch ein bisschen drauf rumhaken, das kündige ich jetzt schon mal an. Und trifft genau in die Ecke. Wunderschön. richtig gut. Ich hoffe auch ein schönes Zeichen an ihn, dass man auf ihn setzt, dass es nach vorne geht, auch wenn seine Ersatzspieler, wenn die von der Verletzung wieder da sind, dass wir auf Scott Olsen setzen können. Den haben wir letzten Winter für viel Geld geholt und ich hoffe und wünsche uns und ihm, dass das jetzt sich endlich auszahlt. Und ja, ab da ist der VfL wirklich sehr, sehr überlegen. Es gibt immer wieder Abschlüsse, allerdings aus der zweiten Reihe, weil die Heidenheimer, ja, die bauen so eine Art das Heidenheimer Fort Knox im eigenen Strafraum auf. Das ist schwer durchzukommen. Max Arnold probiert es immer mal wieder aus der Distanz, schießt aber vorbei oder später wird dann auch nochmal der Ball gehalten. Das ist noch nicht so erfolgreich, aber ist, glaube ich, eine gute Möglichkeit auch, um den Gegner so ein bisschen, ich sag mal, aus dem Strafraum zu locken. In der 29. Minute wird Cienza dann von Vini gelbwürdig gefoult, findet der Schiedsrichter. Kennt ihr das? Ihr guckt so ein Spiel, ich habe es leider nicht nach Heidenheim geschafft, habe es zu Hause im Stream geguckt und man guckt sich das so an und denkt sich, ja, es ist eine gefährliche Situation, das sieht gar nicht gut aus. Genau das Gefühl hatte ich da. Ich war mir von Anfang an sicher, dass das ein Tor wird und so ist es dann auch gekommen. Der schnappt sich den Ball selber, der gute Cienza, und trifft wahnsinnig schön in die Ecke. Grabara hat ein bisschen spekuliert, dass er aufs kurze Eck gehen wird, schießt aber direkt aufs lange Eck und das hat er halt einfach so perfekt gemacht, dass er den Pfosten trifft und das ist demzufolge dann auch unmöglich, ihn zu halten. Bisschen weiter innen und ich glaube, Kamil hätte ihn gehabt, so ja, spekuliert, getroffen. Man guckt so ein bisschen blöd, das sieht ein bisschen doof aus, aber ich glaube, da kann man ihm keinen großen Vorwurf machen. Danach sind die Heidenheimer ein bisschen überlegen, bauen etwas frecher auf, aber ja, richtig Chancen haben sie immer noch nicht. Dafür geht es in die andere Richtung wieder. Lovro Meier, vor dem sie sehr, sehr viel Respekt hatten in Heidenheim, der immer wieder in Manndeckung genommen wurde. Es wurde sehr, sehr gut auf ihn aufgepasst, hat sehr viele Leute aber auch gebunden. Ja, Scott Olsen hat auch immer wieder Chancen. Pečinović kommt einmal frei zum Kopfball in der 36. Minute, setzt ihn über das Tor. Ich sag's Leute, wenn der einmal trifft, dann läuft er sofort warm und da freue ich mich drauf. Dann gibt es in der 38. Minute läuft Wimsi alleine auf den Torwart zu, nachdem Schöppner den Ball zum Torwart klatschen lassen wollte und es einfach überhaupt nicht geklappt hat. Und ja, leider verliert Wimsi ein bisschen die Nerven und so konnte Ramay den Ball sehr, sehr easy halten, weil er einfach auf den Bauch geschossen hat. Das war schade, das muss das 2-0 sein. Was man da aber auch gut gesehen hat, ist, die Heidenheimer hatten ja so eine kleine Torwartrochade. Ramay ist der viel, viel mehr mitspielende, teilnehmende Torwart, der viel mehr mit dem Ball am Fuß machen möchte. Und das hat man versucht zu nutzen und das hat überhaupt nicht funktioniert. Also es gab so viele Fehler. Der VfL hätte das ganz, ganz dringend noch häufiger nutzen müssen und geht so, ja, relativ überlegen aus der ersten Halbzeit, aber mit nur einem Punkt, was schade ist, was zu wenig ist. Aber naja, mal gucken, was in der zweiten Hälfte kommt. Ich tue so, als könnte ich Spannung aufbauen, aber wie ich vorhin schon gesagt, wie es ausgegangen ist. Naja, 49. Minute, Max Arnold hat keinen Bock mehr, schießt aus dem rechten Halbraum einfach mal drauf. Der Ball flattert ein bisschen, wie das bei seinen Bällen immer so ist, aber Ramay kann den halten auf der Linie, hebt den Arm und pariert den Ball so. Dann ist in der 64. Minute Schluss für Maier und Jenan Pečinović, die beide ja, sich aufgearbeitet haben. Jenan halt ein bisschen unglücklich. Lovro Meier hatte das Problem, dass er gegen dieses Manndeckungssystem von Heidenheim sich keine großen Akzente setzen konnte. Und dafür kommen Matthias Swornberg und Mo Amura. Amura, der verletzt war und nicht fit genug für 90 Minuten war. Und Matthias Swornberg, den man einfach immer reinwerfen kann. Der ein bisschen körperlicher ist, ein bisschen kopfballstärker auch als Lovro Meier. Vielleicht kann man daraus was machen. Hüstel, Hüstel. 2 Minuten später, Tor für Wolfsburg. Matthias Swornberg per Kopf. Zentner spielt schön auf Max Arnold, der viel zu viel Zeit hat. Also es ist eine Situation, wo Max Arnold mit dem linken Fuß in den Strafraum flanken kann. Das ist nie gut, ihm da viel Zeit zu geben. Dazu läuft dann Matthias Swornberg auch noch genau richtig ein. Und ja, dann ist es ein wirklich richtig schönes Tor. Der Ball senkt sich genau auf seinen Kopf und ja, geht dann direkt ins rechte Eck. Keine Chance für den Torwart. Wunderschönes Tor und auch wichtiges Tor, weil die Heidenheimer, ist nicht so, dass sie danach irgendwie groß aufgekommen wären, aber man hat schon gemerkt, es gefällt denen ganz gut, wie sie sich da jetzt eingefunden haben. Es hätte für die auch gerne noch länger so gehen können, auch wenn der VfL die klar überlegene Mannschaft war. Aber ja, jetzt erst das Tor. 70. Minute hat sich dann Kilian Fischer verletzt, bleibt auf dem Platz sitzen, aber spielt dann doch durch. Also so schlimm war es nicht, aber erwähnenswert, weil unsere Außenverteidiger sind ja gerade so ein bisschen dünn besetzt. Und in der 85. Minute entscheidet sich dann das Spiel. Heidenheim läuft in einen Konter, Wimmer steckt toll durch auf Amura, der auf den Torwart zuläuft, an dem den Ball vorbeilegt und sich vom Torwart faulen lässt. Das war jetzt nicht so, dass ihm das ungelegen kam. Gleichzeitig hatte Ramay aber exakt gar keine andere Chance. Wenn er ihn laufen lässt, macht er so das Tor. So gibt es einen Elfmeter. Amura tritt selbst an und schießt ihn platziert oben in die Ecke. Richtig schönes Tor. Also so kann man Elfmeter schießen. Da hat Ramay überhaupt gar keine Chance, auch wenn er in die richtige Richtung geflogen ist. Und ja, das ist der Deckel auf das Spiel. Viel mehr passiert nicht. Das Spiel ist entschieden. Der VfL gewinnt 3-1. Hochverdient, auch wenn wir uns mal die Statistiken zu diesem Spiel angucken. Also Expected Goals, das sagt ja mal so ein bisschen aus, wie viele Chancen und wie gut die Chancen waren. Der VfL hatte 2,45, Heidenheim 0,7. Da sieht man schon, das ist deutlich überlegen. Bei den Expected Assists hat der VfL 1,75, Heidenheim 0,33. Auch die Torschüsse mehr als doppelt so viele, 15-7. Der VfL ist auch noch mehr gelaufen. Also da ist viel richtig gelaufen, mehr Pässe gespielt, Pässe nicht unbedingt genau, aber genau genug offensichtlich. Die Flanken mit 25% ausbaufähig, aber okay. Zweikämpfe hat man 50-50 ausgelegt, 88-88 gewonnene und so ging das Spiel zu Ende. 5-2 Ecken. Der VfL, man guckt sich das an und stellt schon fest, das ist ganz klar. Der VfL hat das Ding verdient gewonnen, hat sich das hart erarbeitet, hat das gut erarbeitet. Ich finde, man sieht mit jedem Spiel, das war gegen die Jungs aus Hemeling schon sichtbar, da konnte ich mir leider nur die Zusammenfassung ansehen, weil ich zu dem Zeitpunkt über die Felsen in den Lofoten gewandert bin und nur das Wölferadio auf dem Ohr hatte. Hab mir das dann also so angehört und das klang schon so, als würde man da Sachen sehen. Aber wie gesagt, wenn ein Gegner so dermaßen überfordert ist, wie es die armen Hemelinger waren, dann kann man nicht viel davon ablesen. Hier aber hat man schon gesehen, dass gegen einen erfahrenen, also wahnsinnig erfahrenen Trainer, das ist das 18. Jahr, in das Frank Schmidt für die Heidenheimer geht und ja, in der Zeit hatten wir 18 andere Trainer. Also es zeigt, der weiß schon grob, was er tut und weiß auch, wie man ein Team aufbaut und zusammensetzt. Klar, letztes Jahr haben sie sich nur erst in der Relegation gerettet. Nichtsdestotrotz ein unangenehmer Gegner, den der VfL ja bespielt hat und ausgeschaltet hat. Man hat versucht, Lösungen zu finden. Man hat nicht alles darauf gesetzt, dem Gegner den Ball zu geben und irgendwie das auszugleichen. Die Außenspieler haben immer wieder versucht, nach innen zu ziehen. Meier war so ein bisschen der Freigeist in der Mitte, so dass man da über Platztausch versucht hat, den Raum zu schaffen. Jenan Pečinović vorne im Sturm, wie gesagt, etwas unglücklich, hatte aber seine Chancen. Da brauchen wir ein bisschen Geduld und dann läuft das. Und die Innenverteidigung, ja, war nicht so richtig viel gefordert, muss man ehrlich zugeben. Aber insgesamt gibt es nichts zu meckern beim VfL, glaube ich, nach diesem Spiel. Und ja, so kann es meiner Meinung nach weitergehen.
Wölferadio. Wölfe aktuell.
Das nächste Spiel unserer Wölfe findet am Sonntag um 15.30 Uhr in der Volkswagen Arena statt. Gegner wird der erste FSV Mainz sein. Ein Team, gegen das wir wirklich eine bunte, bunte Vergangenheit haben, mit wirklich vielen Spielen in alle Richtungen. Von daher können wir eigentlich gespannt sein. Ich schaue einmal ganz kurz, was bei den Mainzern so passiert ist, bevor ich gleich im Kombinationsspiel mit Oliver drüber so zu besprechen habe. Also bei den Mainzern hat sich gar nicht so viel verändert. Was allerdings ganz wichtig ist und sehr, sehr schmerzhaft, war der Abschied von Burkhardt, der nach Frankfurt weitergezogen ist. Und so müssen die Mainzer anders umbauen. Nelson Weiper, mit dem es so ein bisschen Geholper gibt, da gibt es gleich im Gespräch auch noch ein paar Infos zu, ist wieder da, wird wahrscheinlich im Sturm beginnen. Paul Nebel fällt dafür aus, der ist rot gesperrt nach einer Notbremse im letzten Spiel, die wirklich ein bisschen dumm gelaufen war. Dazu gibt es noch die Verletzung von Hollerbach, der eine Muskelverletzung im Oberschenkel hat, nur noch für dieses Spiel ausfällt. Aber ich sag mal, es könnte schlimmer für uns sein, dass der ausfällt. Mal gucken, wie sich das alles so entwickelt. Sonst spielen die Mainzer eigentlich wie immer, sind eine eingespielte Truppe, was ein bisschen für uns spielt, spricht, ist die Tatsache, dass deren Spielplan wirklich von der DFL sehr ungeschickt zusammengelegt wurde. Da kommen wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Am Donnerstag, den 28. spielen sie erstmal in Mainz gegen Rosenborg Trondheim um das Einziehen in den Europapokal, nur um dann am Sonntag in Wolfsburg das nächste Spiel in der Bundesliga auf sich zu nehmen. Das letzte, das sie hatten, war ein Spiel gegen den 1. FC Köln, ein Spiel, das sie hätten gewinnen können, aber nicht gewonnen haben. Die Kölner haben das sehr, sehr geschickt gemacht. Sind in den Daten eigentlich das schlechtere Team, aber sie haben es halt geschafft. Sie haben sie so ein bisschen niedergekämpft durch Langeweile. Mit einem Mann weniger sind sie mehr gelaufen. Und deswegen haben die Kölner, ich sag mal, relativ glücklich, aber am Ende dann auch nicht unverdient das Spiel gewonnen. Ich glaube, das ist eine spannende Aufgabe. Die Mainzer sind ein unangenehmer Gegner, den wir aber schlagen können und den wir in der aktuellen Situation schlagen sollten. Unsere Mannschaft müsste ausgeschlafen sein. Wir müssen mal gucken, wie es bis dahin mit den Verletzungen aussieht, die wiederkommen. Neuverpflichtungen, selbst wenn sie jetzt noch getätigt werden, sind, glaube ich, bis Sonntag jetzt kein Fall für die Startaufstellung. Wenn wir nicht gerade durch einen dummen Zufall Messi verpflichten, werden das alles Spieler sein, die nach und nach eingebaut werden müssen, um das Spielsystem zu lernen. Aber insgesamt ist, glaube ich, die Auswahl in unserem Team ganz gut. Die Mainzer müssen ein bisschen zusammenknabbeln und alles, was es da sonst noch so gibt, über die Mainzer zu sagen, das besprechen wir jetzt im Kombinationsspiel. Mit Oliver Hall, einem Fan von Mainz 05, der auch Mitautor der Mainzer Fanfibel ist, mit dem ich letztes Mal schon gesprochen habe und der uns so ein bisschen einordnen wird, was denn gerade so am Bruchweg los ist.
Wölferadio. Kombinationsspiel.
Bei mir sitzt jetzt Oliver Heil, also bei mir im Sinne von am anderen Ende von dieser Telefonkonferenz, die ich mit großem technischen Aufwand hergestellt habe. Man wundert sich ja, was nötig ist. Sitzt Oliver Heil, der unser Mainz-Experte. Er hat auch die Fibel über Mainz geschrieben und moin oder gute, wie du sagst.
Genau, gut aus Mainz.
Erstmal vorneweg, wie aufgeregt bist du wegen morgen? Also wir nehmen am Mittwoch auf, morgen hat Mainz sein Rückspiel in der Qualifikation zur Conference oder?
Ja, ne? Conference League.
Ich komme mit diesen anderen Ligen. Champions League kann ich mir noch merken, aber wer dann wann kommt, das
kriege
ich
immer nicht. Was zählt unter Champions League?
Ja,
für den VfL Wolfsburg. Nichts.
Punkt für dich. Den habe ich mir selbst reingehauen. Ich kriege das nur mal durcheinander mit den Namen. Ihr spielt gegen Rosenborg Trondheim. Ich war gerade in Norwegen, deswegen ist das praktisch für mich so eine Art Heimspiel gewesen bei euch. Und bist du doll aufgeregt?
Ich bin tatsächlich ungewöhnlicherweise sehr nervös. Also ich bin eigentlich ein sehr entspannter Mensch und eigentlich auch der Puls so beim Stadionbesuch oder so, der geht höchstens kurz vor Anpfiff geht der hoch. Aber tatsächlich bin ich sehr nervös, weil einfach von diesem Spiel wahnsinnig viel abhängt. Ich war letzte Woche auch in Trondheim dabei. Mhm. So an sich ein ganz geiles Erlebnis. Das Spiel war natürlich zum einen nicht so ansehnlich, zum anderen dann mit dem späten Siegtor für Trondheim war es natürlich ärgerlich für die Mainzer. Aber von dem Spiel hängt einfach so viel ab, wofür die Mannschaft und der ganze Verein letztes Jahr so viel investiert hat. Und das fühlt sich schon, also ich weiß jetzt irgendwie so ein bisschen, wie so ein Relegationsteilnehmer sich, glaube ich, fühlt. Vor allem, wenn er irgendwie aus der zweiten Liga versucht hochzukommen, weil absteigen tun wir nicht, ne? Yeah. Im Falle, dass es halt nicht klappt. Aber halt so, man hat so die ganze Saison auf dieses Ziel zugearbeitet und dann ist man so kurz davor und alles hängt im Prinzip an einem Spiel. Mhm. Das ist schon krass, ja.
Ja, und was dann kleine Entscheidungen halt auch ausmachen können, ne? So ein dummer Fehler und es fällt ein Tor zur falschen Zeit und das kann so viel kaputt machen. Im Endeffekt ein Jahr Arbeit, wie du sagst. Deswegen, die Daumen sind da auf jeden Fall gedrückt. Weil wäre ja schön, den Mainzern gönnt man das ja auch, dass die da ein bisschen durch Europa randalieren können und sich so ein bisschen die Welt angucken und
Machen wir ja auch nicht so oft. Das letzte Mal ist 9 Jahre her tatsächlich.
Ja, bei uns fühlt sich's ähnlich lange her an. Das ist nicht ganz so schlimm, aber das ist schon eine gute Sache. Aber kommen wir mal zum Stand der Mannschaft, den ihr gerade so habt. Also ihr hattet ja so ein bisschen Bewegung. Johnny Burkhardt hat euch verlassen Richtung Frankfurt. Also er hat es nicht weit weggeschafft, aber doch weg genug. Dafür war jetzt ja eigentlich jemand eingeplant, der dann irgendwie, also beziehungsweise von außen wirkte es so, der völlig überraschend dann von der Mannschaft freigestellt wurde und zum Training zu Hause gelassen wurde, weil er seinen Vertrag nicht verlängern wollte, Nelson Viper. Und ja, jetzt ist er wieder da. Hat man sich da jetzt geeinigt? Sind alle zufrieden, wie es gelaufen ist? Oder ist das
nur... wie es gelaufen ist, ich glaube, darüber kann niemand zufrieden sein. Also keiner der Beteiligten hat sich da mit Ruhm bekleckert. Das war auch für alle überraschend. Also es war klar, Nelson Vipers Vertrag lief ja bis 2025 und hat aber eine Option auf eine Verlängerung. Die hat der Verein gezogen, sprich bis 2026 ist der Junge bei Mainz 05. Ist natürlich ein Juwel, das sich jetzt auch nochmal bei der Europameisterschaft im Sommer in den Vordergrund gespielt hat. Ne, hat er auch einige Tore gemacht. Und von daher ist es schon ein sehr spannender Spieler einfach, wo man aber in Mainz halt auch noch so auf den Next Step wartet. Also der hat jetzt noch nicht eine ganze Saison lang überzeugt. Und von daher war das jetzt schon ein bisschen überraschend, dass sich da anscheinend die Vertragsgespräche so lange hingezogen haben und dann so eskaliert sind, dass der Spieler anscheinend oder sein Berater öffentlich gesagt hat, ich schaue erstmal, wie viele Einsatzzeiten ich hier bekomme. Was absurd ist, weil der Stürmer, der gesetzt war, ist ja nun weg mit Johnny Burkhardt. Das heißt, es ist ganz klar, dass der einzige Mittelstürmer, der noch im Kader ist, und das ist tatsächlich Nelson Viper bei Mainz 05 im Moment, Stand heute, da ist ja der rote Teppich sozusagen ausgerollt. Also er wird quasi garantiert Spielzeit haben. Er kennt das System, er kennt den Trainer, er kennt den Verein aus dem FF, die Fans lieben ihn. Warum der da so sich bitten lässt, ja, ist irgendwie schwer nachzuvollziehen. Aber natürlich ist auch für den Verein unglücklich, dann sowas in so einer entscheidenden Woche eben öffentlich zu machen und den Spieler dann zu suspendieren. Vielleicht hätte man da doch irgendwie so die Faust noch 10 Tage in der Tasche lassen können, bevor man dann sagt, hier, und du musst dich jetzt entscheiden, und weil sonst verschabeln wir dich hier noch. Das Transferfenster endet halt, geht halt am Wochenende zu. Ne? Mhm. Endlich. Deswegen ist natürlich schon ein Zeitdruck da so, aber ja.
Mhm. Ja, nee, also für mich kam es halt völlig überraschend, weil also ich verfolge Mainz jetzt nicht so engmaschig und ich wusste halt, dass sein Vertrag ausläuft, aber ich dachte, das sind halt normales, ich sag mal, Geplänkel auf dem Weg zur Vertragsverlängerung. Deswegen bin ich so ein bisschen aus alten Wolken gefallen, dass der da so weg, ja, praktisch rausgeworfen wurde. Genauso war ich dann aber auch überrascht, dass mit so einer schnöden
vielen Spiele irgendwie abgewickelt, weil Montag Pokal in Dresden, das war ja auch diese Geschichte, dass dieses Spiel unbedingt dort stattfinden musste. Dann Donnerstag Trondheim, Sonntag dann erstes Bundesligaspiel, Donnerstag wieder Trondheim, Sonntag nächstes Bundesligaspiel. Und da war ja irgendwie schon klar, dass da so ein bisschen die Rotationsmaschine angeworfen werden muss, was natürlich schwierig ist zum Saisonbeginn, was auch schwierig ist für eine Mannschaft wie Mainz 05, die ja eigentlich ein sehr festen Stamm von Spielern hat. Also Henriksen ist ja nicht bekannt dafür, sehr viel und sehr früh zu wechseln. Deswegen war schon diese ganze Rotation war schon eine Herausforderung. Und dann eben zum Saisonstart, wenn vielleicht die Abläufe eh noch nicht so ganz sitzen, erst recht nicht auf so einer wichtigen Position wie im Sturm, wo eben Johnny Burkhardt, der ja da Dreh- und Angelpunkt war letztes Jahr und der auch super harmoniert hat, eben mit den Außen, mit Cassie und Mbene, die ihm ja reihenweise da die Tore aufgelegt haben. Der ist weg. Das heißt, diese ganzen Abläufe sind weggebrochen. Benedikt Hollerbach ist ein ganz anderer Spielertyp, der eigentlich auch nicht unbedingt eben als Stoßstürmer so toll funktioniert. Und das war alles so, ja, da ist sehr viel Sand von vornherein irgendwie jetzt im Getriebe gewesen. Und das hat dann Mainz auch so ein bisschen ausgebremst, was so dieses intensive Spiel, was die ja eigentlich brauchen, um ins Rollen zu kommen. Um das so richtig auf den Platz zu bringen. Und da ist natürlich die große Hoffnung dann, dass jetzt gegen Trondheim der Knoten platzt. Und je nachdem, wie das dann ausgeht, ich sag mal, das Wolfsburg-Spiel unter uns, das ist ziemlich egal gerade so. Und es ist auch völlig egal eigentlich, weil danach ist ja nochmal Länderspielpause. Und ich glaube, da wird dann nochmal so ein bisschen der Reset-Knopf gedrückt werden.
Ja, also für euch kommt die, also ich finde es doof, dass die da liegt. Ich finde diese Länderspielpause eigentlich unmöglich, weil so es geht gerade los und man macht wieder eine Pause. Aber für Mannschaften wie Mainz in der aktuellen Situation, ich meine, für uns ist es auch nicht schlecht. Wir können auch noch deutlich an unseren Abläufen arbeiten. Den kann man da gut nutzen, die Zeit. Aber trotzdem, für euch ist es halt doppelt ideal, weil dann doch einige noch mal kurz durchpusten können und sich sozusagen in die richtige Verfassung bringen, um dann zu spielen. Und
Genau.
mir ist es ganz recht, wenn euch das Wolfsburg-Spiel möglichst egal ist, dann nehmen wir das einfach mit. Ihr müsst auch gar nicht anreisen, das spart ja auch viel Zeit. Also es ist ja auch die Autobahnen sind ja so voll zu der
Ja,
Zeit.
das denken sich auch tatsächlich viele in Mainz. Also ich glaube, der Gästeblock wird diesmal nicht so gut gefüllt sein wie bei den letzten zwei Spielen. Ich glaube, so 900 bis 1000, werden da kommen. Also jetzt in Norwegen waren 1300, was schon sehr ordentlich ist für so eine Auswärtsfahrt unter der Woche,
Ja.
zu einem Ziel, was eigentlich vernünftigerweise nur mit dem Flugzeug zu erreichen ist. Genau, Wolfsburg ist ein bisschen näher, aber das werden sich dann, glaube ich, tatsächlich einige sparen.
Ja, es ist, also man muss ja auch sagen, dieses Timing, das DFL und DFB sich da für euch überlegt haben, ist ja eh denkbar undankbar mit diesen kurzen Abständen, dann noch das Pokalspiel aus irgendeinem Grund noch in die Woche gezogen und das ist halt undankbar. Und Sonntag so eine weite Strecke dann noch fahren, das ist dann nicht so wahnsinnig schön. Kann ich ein Stück weit nachvollziehen, dass man da jetzt nicht in voller Kraft kommt, zumal die letzten Spiele von euch in Wolfsburg ja auch immer, vor allem das vorletzte, recht bedeutend waren, dass da mehr dabei waren, das glaube ich, kann man ganz gut verstehen.
Ja, aber es gibt da gerne spektakuläre Spiele zwischen Wolfsburg und Mainz. Von daher, sportlich wird es sich vielleicht schon lohnen, aber wie gesagt, mit den Umständen ist, glaube ich, auch Mainz jetzt nicht gerade der Favorit am Sonntag.
Ja, von der Tabellensituation, na gut, von der aktuellen nicht, aber letzte Saison wärt ihr schon Favorit gewesen. Ich bin mal gespannt, wie es läuft, auch von meiner Mannschaft, weil ihr habt halt schon ein Spiel mehr gesehen und könnt noch ein bisschen weiter gucken. Bei uns war es jetzt bisher zweimal ganz okay, würde ich sagen. Also gut, 9-0 im Pokal gegen eine sehr kleine Mannschaft. Da kann man exakt gar nichts von ablesen. Das Ding gegen Heidenheim war schon beeindruckender, finde ich. Und ja, jetzt mal
Ja.
gucken, wie es zu Hause läuft und ja, wie es gegen euch läuft. Von daher bin ich sehr gespannt und freue mich auf das Spiel. Und wie gesagt, ich hoffe, die Mainzer freuen sich nicht und ihr könnt dann danach loslegen und dann hören wir uns in der Rückrunde wieder. So, als Vorschlag. Okay,
Ja.
ja, damit danke ich dir fürs Dabeisein. Wie gesagt, ich drücke euch wirklich für Donnerstag die Daumen, auch wenn es mir ein bisschen schwerfällt, gegen Norweger zu sein, aber aus Sympathiegründen dürft ihr das ruhig mal machen und dann, wie gesagt, sehen wir uns am Sonntag. Aus deiner Ausführung habe ich gehört, dass du wahrscheinlich nicht mit nach Wolfsburg kommen wirst, oder?
Ja, ich bin noch so ein bisschen am Überlegen, ob ich mir noch vorsorglich meine Karte. Ich glaube, heute gibt es die noch im Vorverkauf für günstiges Geld. Wenn man sie vor Ort kauft, zahlt man ja irgendwie Aufschlag. Aber ja, mal gucken. Vielleicht überkommt mich dann auch nach dem Spiel morgen Abend die Lust oder so. Mal schauen.
Ja, das kann sein. Wenn, dann melde dich, dann können wir noch mal Hallo sagen, so in persona. Sonst, wie gesagt, hören wir uns irgendwann bald wieder. Ich danke dir
Sehr
fürs
gerne.
Dabeisein und ja, bis zum nächsten Mal.
Danke, Grüße.
Tschüss.
Wölferadio. Faninfos.
Zum Abschluss nochmal so ein Überblick über das, was es sonst so gibt. Das Jubiläumsspiel gegen den 1. FC Köln ist praktisch ausverkauft. Einen freien Vorverkauf wird es nicht mehr geben. Die Fanclubs haben ihre Tickets jetzt alle abgeholt und auch sonst sind alle Karten abgegeben. Es gibt noch ein paar Restkarten, die werden aber über andere Wege verkauft. Freier Verkauf ist nicht mehr möglich. Wer jetzt unbedingt den VfL live vor Ort sehen will, hat deswegen am Sonntag die Möglichkeit, sich doch noch Tickets zu kaufen. Das Spiel gegen Mainz ist nämlich noch nicht ausverkauft. Kommt dahin. Schaut euch an, wie diese Mannschaft sich entwickelt. Ich glaube, die wird noch ein paar große Schritte machen. Ich glaube, das könnte eine gute Saison werden. Mir gefällt die Herangehensweise. Ich finde den Trainer sympathisch. Ich mag, wie gespielt wird. Ich mag unsere Spieler. Und ja, mal gucken, was bis dahin noch so passiert. Transfertechnisch ist ja noch einiges möglich. Bis einschließlich Dienstag können ja noch Transfers getätigt werden. Einer ist inzwischen noch passiert. Asta Wangs hat den VfL verlassen, ist nach Italien gewechselt auf Leihbasis. Wir wünschen ihm alles Gute und hoffen, dass er sich da durchsetzen kann und zeigen kann, was er drauf hat. Der VfL selbst ist angeblich ja auch noch an irgendwelchen Sachen dran. Aber das kennt ihr aus dem Wölferadio. Wir beteiligen uns nicht an solchen Spekulationen, weil am Ende sind es genau das, Spekulationen und niemand weiß, was wirklich passiert. Dann gibt es noch so ein paar andere Infos. Wer noch mehr VfL sehen will, kann sich unsere Frauen angucken. Die spielen am Samstag um 14 Uhr gegen den FC Bayern München im Supercup der Frauen in Karlsruhe. Also wenn ihr die einen freien Tag nutzen wollt, der nicht mit Bundesliga blockiert ist, fahrt nach Karlsruhe und begleitet unsere Frauen auf dem Weg zum ersten Titel. Ich glaube, das wird ein ganz buntes Spiel, weil die VfL-Frauen ja wirklich einen massiven Umbruch hinter sich haben. Das könnte schon ganz, ganz spannend werden. Ja, wie gesagt, Samstag in Karlsruhe im Stadion der zweiten Mannschaft, 30. August, wie gesagt, 14 Uhr. Und zum Abschluss nochmal eure Moderatoren für Wölfe Radio Arena Live. Wenn ihr es nicht ins Stadion schaffen solltet, aus welchen Gründen auch immer, könnt ihr live mithören die verschiedenen Spiele. Das Spiel am Sonntag kommentieren Tim und Volker, bevor dann das Jubiläumsspiel von Lenny und Malte kommentiert wird. Hört euch das an. Ich kann das bestätigen. Wie gesagt, ich habe das letzte Spiel auf den Lofoten gehört und es macht einfach viel, viel mehr Spaß, unseren Leuten zuzuhören als irgendwelchen generischen Leuten. Da kriegt man auch eine richtige Meinung und ich glaube, das macht richtig Spaß. Macht das, hört dazu und ansonsten bleibt mir nicht viel mehr über, als euch eine gute Zeit zu wünschen und denkt immer daran, nur der VfL.
Stehen Sie